Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Seine Einheit in Vielfalt will Kamerun am Montag mit einer Militärparade feiern, doch das Land ist gespalten wie nie zuvor. Der anglophone Teil drängt nach Unabhängigkeit und die Regierung bekommt die blutige Krise bislang nicht in den Griff. Unser erstes Thema. Wir schauen dann in die USA, wo mehrere Bundesstaaten das Abtreibungsrecht massiv verschärft haben. Dahinter steckt viel Ideologie und politisches Kalkül. Um eine politisierte Justiz in Südamerika geht es in der Causa Kirchner. Die ehemalige argentinische Präsidentin soll sich ab Dienstag vor Gericht verantworten. Und wir erinnern mit den Trommlern von Khartoum an eine bislang unvollendete Revolution im Sudan. Wie kompliziert das mit der Einheit in Kamerun ist, zeigt sich schon am Nationalfeiertag. Kamerun feiert nicht den Tag der Unabhängigkeit von den Kolonialmächten, sondern den 20. Mai 1972. Der Tag also, an dem per Referendum die Vereinigte Republik Kamerun gegründet wurde. Es war damals der Versuch, die langen Schatten des Ersten Weltkrieges zu überwinden. In dessen Folge war die deutsche Kolonie unter Frankreich und Großbritannien aufgeteilt worden. Die unterschiedliche koloniale Verwaltung durch Briten und Franzosen haben die beiden Landesteile entfremdet. Von Einheit in Vielfalt, so das Motto des diesjährigen Nationalfeiertags am Montag, kann also keine Rede sein. Im Gegenteil, der Wunsch nach Unabhängigkeit im kleineren, anglophonen Teil des Landes wächst. Seit Monaten liefern sich Sicherheitskräfte und Separatisten blutige Auseinandersetzungen. Mit einem Dialogangebot versucht die Regierung nun, die Lage zu beruhigen. Anne-Françoise Weber mit den Hintergründen.
Über 1.800 Todesopfer und 530.000 Vertriebene, so die bisherige Bilanz der blutigen Auseinandersetzungen in den anglophonen Gebieten des zentralafrikanischen Kamerun. Über ein Jahr hat es gedauert, bis die kamerunische Regierung mit einem Dialogangebot reagierte.
Was die politischen Probleme angeht, hat mir der Präsident diese Botschaft mitgegeben. Er hat als Staatschef geschworen, die Einheit des Landes zu bewahren. Deswegen steht eine Trennung nicht auf der Tagesordnung. Aber sonst kann jeder andere Punkt diskutiert werden.
Mit diesen Worten überbrachte der kamerunische Premierminister Joseph Nyongute am 9. Mai die Botschaft von Präsident Paul Biya in die zwei anglophonen Provinzen Kameruns, die ungefähr ein Fünftel des Landes ausmachen. Ein Dialogangebot, das reichlich spät kommt. Zumal es schon vielfältige Vermittlungsangebote gab, die der Regierung unterbreitet wurden. Zum Beispiel auf Initiative von Samuel Kleda, Erzbischof der Wirtschaftsmetropole Douala, die nah an den anglophonen Gebieten liegt. Gemeinsam mit den übrigen kamerunischen Bischöfen, aber auch mit Vertretern anderer Religionsgemeinschaften, hat er bereits mehrere Anläufe zur Verständigung gestartet, ohne Erfolg.
Wir haben uns zusammengesetzt, einen Plan erstellt und alles den Behörden übergeben. Wir warten bis heute. Wir wollten nicht einfach so beginnen, aber bisher gab es überhaupt keine Reaktion, nicht einmal eine Empfangsbestätigung, nichts.
Erst internationaler Druck konnte die Regierung unter Langzeitpräsident Paul Biya dazu bewegen, nach einigen kosmetischen Maßnahmen überhaupt einen ernsthaften Schritt in Richtung der Rebellen zu tun. Die nehmen für sich in Anspruch, die Interessen der anglophonen Bevölkerung zu vertreten, stellen aber zugleich keine einheitliche Gruppe dar. Dass die Regierung so lange untätig geblieben ist, hat indessen Folgen. Während vielen anglophonen Kamerunern anfangs noch die Rückkehr zu einem föderalen System gereicht hätte, ist heute der Ruf nach einem eigenen Staat viel lauter geworden, analysiert Jules Romuald Ngonlag, Chefredakteur der regierungskritischen Tageszeitung Le Jour.
Die Separatisten waren zu Beginn eine kleine Gruppe, aber sie haben sich vermehrt. Nicht alle fordern heute die Abspaltung, aber ich glaube, ihre Zahl hat in den letzten 3-4 Jahren bedeutend zugenommen. Ich denke, das Fehlen eines Dialogs hat die Leute in diesen Regionen verhärtet und radikalisiert.
Auch wenn aufständische Milizen zahlreiche Sicherheitskräfte und Zivilisten ermordet und Schulen in Brand gesteckt haben, will der Journalist Nkunlak den Aufstand grundsätzlich nicht verteufeln.
Ich glaube, dass die Leute, die da Forderungen aufstellen und sich beklagen, nicht der Logik eines Krieges oder einer Destabilisierung Kameruns folgen, wie es die Regierung glauben machen will. Es ist nur eine Frage des Wohlergehens. Die Leute wollen besser leben. Sie wollen keine Menschen töten und sie wollen Kamerun nicht zerstören.
Die Forderungen nach einem besseren Leben und weniger Benachteiligung sind alt im anglophonen Teil Kameruns. Sie begannen kurz nach der Vereinigung der beiden Landesteile. Dies geschah in zwei Etappen. 1961, kurz nach der Befreiung von der französischen bzw. britischen Kolonialmacht, entstand ein föderaler Staat, Bundesrepublik genannt. Diese wurde am 20. Mai 1972 per Referendum zur Vereinigten Republik. Der Fotograf Lawrence Chin Nyamgo, der schon damals aus dem anglophonen Teil in die Hauptstadt Yaoundé gezogen war, erinnert sich.
Damals gab es diese Euphorie. Wir wollten uns vereinen. Mich ließ die Bezeichnung Vereinigte Republik von Kamerun an die Vereinigten Staaten von Amerika denken. Es machte mich glücklich, weil ich dachte, das wäre anders als eine Bundesrepublik und besser.
Doch damit wurde auch die starke Dominanz der Zentralregierung in der Hauptstadt Yaoundé besiegelt, die sich trotz verschiedener Verfassungsänderungen bis heute gehalten hat. Die seit den 1990ern versprochene Dezentralisierung wurde kaum umgesetzt und die anglophonen Bürger fühlen sich im Bildungssystem, in der Justiz und im Alltag von der Zentralregierung und den Behörden diskriminiert. Der Familienvater Peter, der seinen echten Namen lieber nicht nennen will, hat da seine eigenen Erfahrungen gesammelt.
Ich persönlich hatte eine Auseinandersetzung mit der Polizei hier in Douala, weil sie mich behandelt haben wie einen Ausländer, wie einen Nigerianer. Das war schlimm. Ich habe ihnen meinen Ausweis gezeigt, aber sie sagten, er sei gefälscht. Ich wurde diskriminiert, weil ich Anglophon bin. Das war 2011. Ich habe die Polizisten gefragt, warum behandelt ihr mich wie einen Ausländer in meinem eigenen Land? Es war klar, dass so ein Aufstand eines Tages kommen könnte, weil die Rechte der Minderheit nicht respektiert wurden.
Die Proteste begannen 2016 zunächst mit Streiks von Lehrern und Rechtsanwälten. Doch innerhalb eines Jahres wurde daraus ein bewaffneter Aufstand, stark geschürt von Kamerunern im Ausland. 7 verschiedene Milizen kämpfen, einem aktuellen Bericht des Think Tanks International Crisis Group, mittlerweile vor Ort gegen die Sicherheitskräfte. Die Zivilbevölkerung, sofern sie noch ausharrt, steht dazwischen. Peters Schwiegereltern Steve und Mary, die ihre wirklichen Namen aus Sicherheitsgründen nicht preisgeben wollen, haben mit ihrer ganzen Familie vor einem Jahr ihre Farm in der Region Südwest verlassen. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Stadt Limbe flohen sie weiter nach Douala, wo sie bei ihrem Schwiegersohn unterkamen. Jetzt leben 18 Personen unter einem Dach, statt vorher 5. Und alle leben sie von Peters magerem Gehalt, das jetzt auch noch für die Schulkosten der geflohenen Kinder reichen muss. Die Kokosnussernte auf ihrer Farm ist verloren, das wichtigste Einkommen des Jahres dahin. Steve beklagt die Grausamkeiten auf beiden Seiten, von der Regierung ebenso wie von den Rebellen. Auslöser des Konflikts ist für ihn die Regierung, aber auch den kamerunischen Organisationen im Ausland steht er skeptisch gegenüber. Diese träumen von einem eigenen Staat und haben dafür schon 2 rivalisierende Regierungen aufgestellt. Steve hingegen meint,
wir brauchen alle zusammen, sodass wir zu einer Übereinkunft kommen und gemeinsam für das Wohlergehen dieses Landes kämpfen. Die Leute aus dem Exil müssen zurückkommen, wenn sie hier mitbestimmen wollen. Sie können nicht aus Berlin, Frankreich oder den USA regieren. Sie müssen herkommen, damit wir ihren Plan kennenlernen.
Steve hofft, dass sich mit dem Dialogangebot der Regierung die Krise endlich beilegen lässt. Noch sieht es aber nicht so aus. Seine Frau Mary wollte eigentlich demnächst zurück zu ihrer Farm, um wenigstens kurz nach dem Rechten zu sehen und ein paar Kochbananen mitzubringen. Zurzeit kann sich die Familie nur noch von Reis ernähren. Doch nun hat Mary bei einem der seltenen Telefongespräche mit Nachbarn gehört, dass in ihrer Region wieder geschossen wird und sie will nicht wieder Todesangst haben. Also versucht sie weiter, die Familie in Douala mit dem durchzubringen, was sie eben haben. Doch auch hier wird das Leben aufgrund der Krise immer schwieriger.
Wenn man zum Markt geht, sind alle verärgert dort. Die frankophonen Frauen sagen, der Präsident soll bitte dieses Problem beenden, damit wir Essen haben. Meine Kinder sterben zu Hause vor Hunger. Manchmal gehen wir zum Markt und es gibt gar keine Lebensmittel, weil die Leute Angst haben, in die anglophonen Gebiete zu gehen und dort zu ernten. Deswegen leiden alle unter dem Problem.
Kamerun feiert am Montag die Einheit in Vielfalt, aber in Wirklichkeit wächst der Wunsch nach Unabhängigkeit im anglophonen Teil des Landes. Hintergründe waren das von Deutschlandfunk-Reporterin Anne-Françoise Weber. Als der oberste Gerichtshof der USA 1973 das Recht auf Schwangerschaftsabbruch durchsetzte, feierten viele Frauen dieses historische Grundsatzurteil. Heute ist das Recht auf Abtreibung in den meisten westlichen Staaten gesellschaftlicher Konsens. Und doch ist diese politische Errungenschaft nicht in Stein gemeißelt. Mehr als 400 Verschärfungen wurden in den vergangenen 8 Jahren in US-Bundesstaaten durchgesetzt. In dieser Woche hat der Senat von Alabama beschlossen, Abtreibung in fast allen Fällen zu verbieten. Weitere Südstaaten sind diesem Beispiel gefolgt. Dahinter steckt das Kalkül, die Grundsatzentscheidung der Richter von 1973 irgendwie zu Fall zu bringen. Deutschlandfunk USA-Korrespondent Thilo Köstler über Strategie und Emotionen im Kampf um die Rechte der Frauen.
Am Ende brach der Chef der Demokraten, Bobby Singleton, im Senat von Alabama fast in Tränen aus. Er müsse jetzt zu seiner Tochter gehen und ihr sagen, Kind, du spielst in Alabama überhaupt keine Rolle mehr.
You don't matter.
Zuvor war es zu tumultartigen Szenen im Parlament von Montgomery gekommen.
Senator Chambliss.
There was no motion. There was no motion.
There was a motion. He made a motion.
He didn't even make a motion, Mr. President.
Hold on, excuse me.
He did not make a motion.
Alabama hat an diesem Dienstag Geschichte geschrieben. Der Senat des Südstaates verabschiedete das strengste Abtreibungsverbot der Nation, wie die Washington Post schrieb. Ausnahmen soll es nur geben, wenn das Leben der Mutter durch die Schwangerschaft ernsthaft gefährdet ist. Noch nicht einmal nach Vergewaltigungen oder im Fall von Inzest sollen Abtreibungen erlaubt sein. Das Verbot soll bereits ab der 6. Schwangerschaftswoche gelten, wenn der Herzschlag des Fötus zu vernehmen ist. Viele Frauen wissen zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Ärzte werden mit harten Strafen bedroht. Wer einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt, soll laut Gesetzesvorlage bis zu 99 Jahre ins Gefängnis. Das Beispiel Alabamas macht Schule. Am Freitag folgte Missouri mit einem ähnlich drakonischen Gesetz. Zuvor bereits Mississippi, Georgia, Kentucky, Ohio. Auf breiter Front machen republikanische Bundesstaaten gegen das nationale Abtreibungsrecht mobil. Seit Januar 2011 habe es in 33 Staaten 423 Verschärfungen der Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch gegeben, rechnet Elizabeth Nash vom Guttmacher-Institut vor, einer unabhängigen Forschungsgruppe.
Since January 2011, we've seen 423 abortion restrictions enacted in 33 states, from, you know, Virginia to Arizona, South Dakota to Georgia. It's everywhere.
Dabei haben die Regelungen der einzelnen Bundesstaaten überhaupt noch keine Rechtskraft. Es gilt das Bundesrecht. Seit 1973 haben Frauen demzufolge ein grundsätzliches Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Dieses Urteil ist als der Fall Roe vs. Wade in die Geschichte der amerikanischen Rechtsprechung eingegangen. Es wurde in den konservativen Kreisen und in den tiefgläubigen Bundesstaaten stets angefeindet. Doch jetzt hoffen auch Republikanerinnen wie Terry Collins, Roe vs. Wade kippen zu können. Collins, die diese Gesetzesinitiative in Alabama auf den Weg gebracht hat, erklärte, die sogenannten Herzschlaggesetze würden niemals in Kraft treten können, solange das nationale Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch nicht revidiert wird.
We'll never get a heartbeat bill to be constitutional until Roe versus Wade is decided in reverse.
Und genau darum geht es den konservativen Verfechtern der Pro-Life-Bewegung, möglichst strikte Gesetze auf der Ebene von Bundesstaaten zu erlassen, damit möglichst viele Klagen eingereicht werden und am Ende das oberste Gericht, der Supreme Court, sich erneut mit dem Abtreibungsrecht beschäftigen muss. Seit langem sei die Gelegenheit nicht mehr so günstig gewesen, sagt Eric Johnston von der Pro-Life-Bewegung in Alabama. Jetzt gebe es im Supreme Court wieder eine konservative Mehrheit.
This is the first time in 46 years that the makeup on the Supreme Court has changed where there's possibly enough conservatives on there who would believe Roe v. Wade is incorrectly decided.
Seit Donald Trump mit Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh zwei äußerst konservative Bundesrichter in den Supreme Court schickte, machen sich die Lobbyverbände der Abtreibungsgegner Hoffnung auf eine Revision von Roe v. Wade. Auch Senator Clyde Chambliss aus Alabama will unter allen Umständen ungeborenes Leben schützen. Es sei so oder so ein Geschenk des Schöpfers, sagt er.
Even if it is very difficult situations, that life is still precious. Life is a gift of our Creator. And we must do everything that we can to protect life.
Dabei blenden die Hardliner nicht nur Gewissensfragen oder Einzelschicksale aus, sondern auch Bundesrichter John Roberts. Er ist ein Konservativer, der aber immer mit den Liberalen stimmte, wenn es darum ging, das individuelle Recht auf Schwangerschaftsabbruch gegen übergriffige Bundesstaaten zu verteidigen. Solange Donald Trump nicht einen oder weitere Sitze im Supreme Court besetzen kann, werden die Abtreibungsgegner keinen Erfolg haben, heißt es. Und Joanne Biskupich, eine Expertin für die Geschichte des Supreme Court, bezweifelt, dass mit der jetzigen konservativen Mehrheit im höchsten Gericht eine Revision des Abtreibungsrechts zu machen ist.
This court, even with this conservative majority, is not ready to outright reverse Roe.
Indes wird das nationale Abtreibungsrecht auf der Ebene der Bundesstaaten mit allen Mitteln hintertrieben. Zum Beispiel, indem die Kliniken reduziert und die Zahl der berechtigten Ärzte minimiert werden. In Missouri, North und South Dakota, in West Virginia oder Kentucky, in immer mehr Bundesstaaten gibt es nur noch eine einzige Klinik, die berechtigt ist, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. In etlichen Bundesstaaten wurden Regelungen eingeführt, die vorsehen, dass zwischen dem Beratungsgespräch und dem eigentlichen Abbruch 72 Stunden liegen müssen, was dazu führt, dass zum Beispiel junge Mädchen vom Land überhaupt keine Möglichkeit mehr sehen, ihr Recht in Anspruch zu nehmen. Sarah Traxter, eine Ärztin aus South Dakota, befürchtet, dass immer mehr Frauen zu unsicheren Mitteln greifen.
My fear was that women would turn to unsafe places.
So könnte sich die Taktik der Abtreibungsgegner am Ende doch noch auszahlen, dann, wenn Donald Trump weitere Bundesrichter benennen kann. Der Präsident hat die konservative Wende auch in der Rechtsprechung angemahnt und könnte dabei nicht nur die Revision des Abtreibungsrechts im Blick gehabt haben.
Der Kampf um die Rechte der Frauen in den USA, Deutschlandfunk-Korrespondent Thilo Kössler über die massive Verschärfung des Abtreibungsrechts in einigen US-Bundesstaaten und ihre Hintergründe. In den Umfragen sind ihre Zustimmungswerte gestiegen. Gut möglich, dass die ehemalige argentinische Staatspräsidentin Cristina Kirchner im Herbst noch einmal ins höchste Amt gewählt wird. Noch aber lasten Gerichtsverfahren auf der linksgerichteten Spitzenpolitikerin. Der erste Korruptionsprozess soll nun nach einigem Hin und Her am Dienstag starten. Die Beweislage ist umstritten. Der Beginn des Verfahrens wurde im Februar bereits vertagt. Die Debatte um den Prozess wirft wieder einmal ein Schlaglicht auf eine politisierte Justiz in Südamerika. Nicht nur in Argentinien, wie Victoria Eglau aus Buenos Aires berichtet.
Es war Argentiniens höchster Gerichtshof selbst, der für Ungewissheit über den Start des Prozesses gegen Cristina Kirchner gesorgt hatte. Am vergangenen Dienstag forderte er von dem Gericht, vor dem sich die Ex-Präsidentin verantworten soll, überraschend Einsicht in die Prozessunterlagen. Ohne die Unterlagen könne das Gericht den Prozess nicht eröffnen, folgerte die Öffentlichkeit. Kirchner-kritische Medien reagierten entrüstet, sie witterten ein Verzögerungsmanöver. Und sogar Regierungsmitglieder meldeten sich zu Wort. Präsident Mauricio Macri höchstpersönlich verkündete: Wir wollen keine Straflosigkeit. Daraufhin stellten die obersten Richter klar, der Kirchner-Prozess werde nicht verschoben. Zurück blieb nicht nur der Verdacht des Verzögerungsmanövers, sondern auch der Eindruck, die Regierung habe die Justiz unter Druck gesetzt. Justizminister Germán Garavano widersprach dem.
Wir respektieren die Entscheidungen des höchsten Gerichtshofs. Mit unserer Warnung vor Straflosigkeit haben wir lediglich eine Forderung der Menschen aufgegriffen.
Tatsächlich wollen viele Argentinier die Ex-Präsidentin auf der Anklagebank sehen, ihre Anhänger allerdings nicht, immerhin rund ein Drittel der Wähler. Gegen Cristina Kirchner laufen insgesamt 11 Verfahren, unter anderem wegen mutmaßlicher Geldwäsche und illegaler Bereicherung. In dem Prozess, der am kommenden Dienstag beginnen soll, wird sie der Korruption bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge beschuldigt. Die Kontroverse um den Prozessauftakt hat ein Schlaglicht auf ein Problem der Justiz in Argentinien geworfen: ihre enge Verflechtung mit der Politik.
In Argentinien kommen die Ermittlungen gegen Politiker erst dann von der Stelle, wenn diese Macht und Einfluss verlieren. Unsere Justiz ist politisiert.
Was Claudio Jacquelin sagt, Kolumnist der konservativen Zeitung La Nación, erklärt den Wirbel um den Kirchner-Prozess. Jene Argentinier, die die Ex-Präsidentin vor Gericht sehen wollen, befürchten, dass dieses und andere Verfahren im Sande verlaufen könnten. Vor allem jetzt, wo über eine Präsidentschaftskandidatur Kirchners spekuliert wird. Richter, die die Mächtigen verschonen, sind aber nur eine Seite der Medaille einer politisierten Justiz. Die andere Seite sind Richter, die politisch agieren oder gar die Politik beeinflussen wollen. Die Verurteilung des brasilianischen Ex-Präsidenten Lula da Silva sei ein Beispiel dafür, glaubt der Lateinamerika-Experte Gaspar Estrada vom Pariser Institut d'Études Politiques. Der linke Politiker Lula verbüßte eine Haftstrafe wegen Korruption und durfte 2018 bei der Präsidentschaftswahl nicht antreten.
Lula ist meiner Ansicht nach ganz klar ohne stichhaltige Beweise verurteilt worden. Und das hat enorme politische Auswirkungen in Brasilien gehabt.
Für den Politologen kommt der sogenannten Operation Lava Jato der brasilianischen Justiz das Verdienst zu, dass sie die im Land tief verwurzelte Korruption enthüllt hat. Aber er sieht eine politische Instrumentalisierung der Korruptionsbekämpfung. Dieser Ansicht ist auch ein Teil der Brasilianer. Sie fühlen sich dadurch bestätigt, dass Sergio Moro, der Richter, der Lula da Silva in erster Instanz verurteilt hatte, Justizminister des ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro geworden ist. Um die Korruption in Lateinamerika nachhaltig zu bekämpfen, hält Politologe Estrada Gesetzesreformen für nötig. Das Ziel: mehr Transparenz bei der Finanzierung von Wahlkämpfen und der Vergabe öffentlicher Bauaufträge. Samuel Rota, Direktor der peruanischen Nichtregierungsorganisation Pro Ética, sieht das ähnlich.
Wenn wir unsere Institutionen nicht stärken, wird die Korruption genauso weitergehen wie bisher.
In Peru hat der Skandal um den brasilianischen Bauriesen Odebrecht, der hier und in ganz Lateinamerika Politiker bestach, mehrere politische Erdbeben ausgelöst. Mitte April beging Ex-Präsident Alan Garcia Selbstmord, als die Polizei ihn festnehmen wollte. 4 weitere ehemalige Staatschefs verschiedener Parteien sitzen oder saßen in Untersuchungshaft, wurden verurteilt oder sind flüchtig. Für die Regierung von Martin Vizcarra ist der Kampf gegen die Korruption zu einem zentralen Thema geworden. Ein Erfolg für den Präsidenten: bei einem Referendum stimmten die Peruaner unter anderem seiner Reform der Wahlkampf- und Parteienfinanzierung zu. Samuel Rota, der Direktor von Pro Ética, lobt Schritte in die richtige Richtung.
Die begonnene Reform des politischen Systems und auch die der Justiz sind ein Anfang.
Die Folgen einer politisierten Justiz in Südamerika. Der Beitrag war das von Victoria Eglau aus Buenos Aires. Mehr als ein Vierteljahrhundert hat Omar al-Bashir den Sudan mit harter Hand regiert. Vor einem Monat hat ihn das Militär nach Massenprotesten von der Macht geputscht. Eine zivile Übergangsregierung soll in den kommenden Wochen gebildet werden. Doch die Gespräche dafür wurden gerade erst ausgesetzt. Der Militärrat hält die uneingeschränkte Macht weiter in den Händen. Und so gehen die Demonstrationen auf der Straße weiter. Die alten Machtstrukturen, sie sollen dauerhaft zerschlagen werden. Björn Blaschke über den Rhythmus einer bislang unvollendeten Revolution.
Seit Wochen, seit Mitte April, seit Diktator Omar al-Bashir stürzte, trommeln Menschen in Khartoum auf Metall. Die Demonstranten bei dem Sit-in hören und spüren ihn Tag und Nacht ununterbrochen, den Rhythmus der Revolution. Yassin Ahmed gibt den Takt vor. Wir trommeln 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das machen wir, um die Menschen zu motivieren. Wir schlagen auf Metall, um die Moral der Revolutionäre zu steigern. Yassin Ahmed sitzt zusammen mit 5 anderen Trommlern im Staub unter einer Eisenbahnbrücke. Sie überspannt das Viertel vor dem Hauptquartier des sudanesischen Militärs, das Viertel, das die Demonstranten besetzt halten. Sie kaperten die Eisenbahnbrücke nach dem Abgang Bashirs. Damit legten sie den Schienenverkehr zwischen Khartoum und dem Norden des Sudan lahm. Gleichzeitig begannen Amateurperkussionisten auf den stählernen Geländern der Eisenbahnbrücke zu trommeln und auch unter der Brücke, auf Straßenschildern und Gittern. Rania Bayrak wippt im Takt mit. Sie haben Hoffnung. Sie geben Hoffnung. Wann immer wir sie hören, erinnern wir uns, warum wir hier bleiben müssen. Wir wollen den Militärrat, der nach Bashir kam, durch eine zivile Übergangsregierung ersetzen. Und wenn die Demonstranten manchmal keine Slogans schreien, trommeln diese Leute immer noch weiter. Nonstop. Die Trommler wechseln sich ab. Nizars Schicht ist 4 Stunden lang. Ich mache das normalerweise zwischen 11 Uhr abends und 3 Uhr morgens. Eine lange Zeit. Trommeln mit Holzstöcken oder Eisenstangen bei 40 Grad im Schatten ist schweißtreibend. Nach seiner Schicht schläft Nizar, nachmittags fährt er Taxi. Steigen die Spannungen zwischen den Sicherheitskräften und den Demonstranten, steigern die Trommler ihre Schlagzahl. Der Puls steigt mit. Tak, tak, tak. Jeder Takt hat eine Bedeutung. Tritt ab, tritt ab, tritt ab. Nizar Abdelhamid Youssef meint den Militärrat. Auch Ammar Yasuj will ihn durch Zivilisten ersetzen. Ammar fühlt sich von den Trommlern an der Eisenbahnbrücke angefeuert. Dieses Getrommel hat, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, so viel Energie. Es ist der Klang des Sieges, seit wir Mitte April Bashirs Rücktritt erzwungen haben. Und der Klang der Freiheit. Es hört nie auf. Und es wird hoffentlich nie aufhören, bis wir erreicht haben, was wir wollen. Und wir werden das erreichen, hoffentlich. Und so lange will auch Yassin Ahmed weiter unter der Eisenbahnbrücke trommeln. Jeden Tag werde ich da sein, bis wir Gerechtigkeit erzielt haben. Die Trommler sind unermüdlich, aber die Militärs spielen auf Zeit. Sie hoffen wahrscheinlich, dass der Rhythmus der Revolution eines Tages einfach verhallt.
Björn Blaschke über die Trommler in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Nach dem Programmtipp folgen hier die Nachrichten mit dem Neuesten zur schweren Regierungskrise in Österreich. Um die Frage nach dem großen Wurf geht es danach in Campus und Karriere mit Manfred Götzke. Mindestlohn für Azubis lautet das Stichwort für seine Diskussion, an der Sie sich auch beteiligen können. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer. campus@deutschlandfunk.de ist die E-Mail-Adresse. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.